Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind wir wieder. Wer? Vedat und ich. Hallo Vedat, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir in den hohen Norden. Wie geht es dir?
Hallo Henning, ich begrüße dich zu unserer neuen Folge. Ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Alles könnte gut sein. Wie ist es bei dir?
Alles ist gut.
Wo bist du gerade? Wo bist du gerade?
Zu Hause. Noch zu Hause, weil heute, was ist denn heute für ein Tag?
Also es ist noch nicht Freitag der 13.
Nee. Ah, dann ist heute Donnerstag der 12.
Richtig, genau. Steilvorlage.
Wir sind noch zu Hause, Vedat. Du auch, oder?
Ja, also wir beide sozusagen wortwörtlich auf gepackten Koffern.
So kann man das sagen. Vielleicht reden wir nachher ein bisschen über den Inhalt der gepackten Koffer, was wir da drin haben. Oder auch,
ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Oder auch nicht drin haben.
Das ist eine gute Idee, ja. Unterschiedlicher geht es kaum, glaube ich.
Ja, ja. Sind wir mal gespannt. Und ja,
genau.
Auf alle Fälle packen wir euch heute eine tolle Episode 276. War gut eben, ja? Hab ich es noch gesagt.
Du hast es an meinem, entweder hast du es an meinem Blick erkannt oder du hast es einfach gar nicht dazu kommen lassen. Ich wollte gerade anmerken, dass wir noch gar nicht gesagt haben, wo wir uns befinden, in welcher Folge. Aber danke, Henning, sauer.
Ja, ich habe
wie immer.
Ja, ich habe auch gerade so ein paar Rückmeldungen bekommen. Müssen wir gar nicht mehr sagen, welche Episodennummer. Es gibt echt Leute, Zuhörer, die ritzen in ihr iPhone so einen kleinen Kratzer rein, dass sie immer wissen, welche Episode das war.
Ehrlich?
Die können das am iPhone, am Display ablesen, welche Sendung sie schon gehört haben.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde die Idee stark. Aber allerdings muss es dann irgendwann, glaube ich, kommt auf die Größe oder Länge der Striche an, das iPhone Max sein dann oder was? Ich weiß gar nicht. Plus heißt das, glaube ich.
Ja, gut, dann hast du
das. Oder nimmst das iPad halt, ist auch gut.
nimmst das iPad und vielleicht ist es auch eine gute Investition in die Zukunft, weil Vedat und ich und auch Anine und Michael haben natürlich gesagt, wir machen noch lange weiter. Also da macht es schon Sinn, sich mal mit einem großen iPad zu beschäftigen, oder?
Naja, also man muss ja mal einfach mal sagen, wir bewegen uns mit großen Schritten auf die 300 zu. Und ja, krass. Als wir angefangen haben, hat da keiner drüber nachgedacht, würde ich mal einfach sagen. Also krass. Krasse Entwicklung.
Krasse Entwicklung. Ja, das stimmt sehr wohl. Du Vedat, mich haben ein paar Sachen beschäftigt. Speziell eine, auch aus unserer letzten gemeinsamen Aufnahme von vor 2 Wochen. Mhm. Es gab so ein paar Rückmeldungen zum Thema, was ist denn das für ein neues, leckeres Schokokugelzeug da?
Gab es schon Bestellungen oder was? Dann muss ich echt tatsächlich überlegen, ob ich in die Produktherstellung gehe oder so.
Ja, eine Bestellung noch keine, aber da war ja auch ein Bild zu sehen mit dir in Kanone. Da gab es auch ein paar Leute, die gedacht haben, das Giotto wird dir in den Mund geschossen an den Labestationen.
Schön wäre eigentlich auf der Kanonenkugel Giotto zu fliegen, anstatt zu laufen, aber okay, das wird wohl nicht.
Ja, das wäre dann Baron Kurt.
Ja, genau.
Nicht
genau.
Münchhausen, Baron Kurt. Genau. Ja, ja, Wahnsinn. Jetzt sieht man die ja auch und kann ja auch so diese Größe abschätzen, was das denn ist. Wir wissen ja alle, wie Giotto ist. Ich weiß, dass dein Giotto mit Y geschrieben ein Ticken größer ist.
Ein Ticken ist gut, ja. Also mein erstes Gefühl war, als ich das Foto für dich gemacht habe, sieht eher ein bisschen aus wie eine Rumkugel statt ein Giotto, aber okay.
Wir machen jetzt keine Werbung, aber da gibt es ja auch sowas mit goldenem Papier eingepackt.
Ja, genau, genau.
Mit Ferrero an vorne und hört mit Ocher auf.
Ja, es ist wahrscheinlich irgendeine Mischung draußen, aber die Größe von den beiden wäre eigentlich idealer als das, was ich gemacht habe, muss man auch sagen. Also ist auch angenehmer zu kauen.
So, und jetzt ist es ja so, also wir haben ja vorhin gesagt, heute ist der Donnerstag, du läufst da, glaube ich, im Sonntag den Syltlauf. Also wenn ihr das dann hört, dann war das vergangenen Sonntag. Jetzt eine Frage, weil es gibt ja immer So im Ausdauersport, Ernährungsberatung, den neuen Hype, Kohlenhydrate, wie viel denn? Mhm. Ich weiß, du machst ja Keto, mhm. da ist ja eine andere Sache, hat eine Relevanz. Jetzt aber mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Mhm. Wie viele Kugeln hast du denn eigentlich im Schaft dabei, wenn du diesen Syltlauf mit 33 Kilometern machst?
Also ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht. Ich war letzte Woche nochmal einen 27er laufen. Einen Tag vorher war ich mit einem Freund nochmal Fahrrad fahren, knapp 70 oder 80 Kilometer, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren wir schön unterwegs, gutes Wetter, hat Spaß gemacht, endlich mal wieder draußen fahren. Bei dir ist das ja schon, du hast ja wahrscheinlich schon ein paar tausend Kilometer hinter dir, aber für mich war es letzte Woche das erste Mal draußen auf dem Rennrad. Und wir haben uns danach tatsächlich ausnahmsweise auch mal eine Pizza gebacken hier bei mir zu Hause und die uns gegönnt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, bei dem 27er am nächsten Tag fühlte sich das total richtig an, dass der Kohlenhydratspeicher tatsächlich, der ja irgendwie wochenlang oder monatelang gar nicht genutzt wurde, mehr oder weniger, dass da was drin war. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, dann habe gesagt, okay, ich habe das und das vor, das sind so die Dinge, die ich im Kopf habe, Race Pace ist so 5,30 und ich habe hier meinen Riegel und mache mir daraus Kügelchen und würde mal sagen, dass ich so 3 Kugeln brauche und einen Ersatz dabei habe, also ich nehme 4 Kugeln, um deine Frage zu beantworten. Und würde, weil gerade wenn du in der ketogenen Ernährung bist, der Salzgehalt schneller aufgebraucht ist als bei der normalen Ernährung, weil du durch die Kohlenhydrate ja auch Salz aufnimmst, ist die Empfehlung, dass ich so ein Dextro-Salztabletten mir alle halbe Stunde gönne, damit ich da nicht in so ein Loch falle. Und dann kam der Tipp, ich nenne es ja das Orakel. Ich habe das mal irgendwie damit gefüttert, was ich vorhabe. Und da kam der Tipp, den ich total gut finde, dass gesagt wurde, einfach einen Abend vorher, wenn mir das gut tut, wenn ich das gut verkrafte, eine Art Pizza oder irgendwas, was die Kohlenhydratspeicher leicht ein bisschen anfüllt, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, sollte ich auf jeden Fall machen und nicht auf Biegen und Brechen einfach bei Keto bleiben, weil das nennt sich dann irgendwie, gibt es entsprechend, dass viele ketogen Athleten das durchaus so machen, dass sie speziell für Wettkämpfe oder für die Leistung, die sie vorhaben, dann ruhig ein bisschen Kohlenhydrate zuführen. Und das habe ich immer gesucht, diese Antwort. Und diese Antwort gefällt mir natürlich total gut, dass ich danach wieder in meine ketogene Ernährung gehen kann. Jetzt hört ihr Paula wahrscheinlich. Das ist,
Nee, alles gut. Also ich höre es
jetzt. Live-Beispiel, wenn hier irgendwas angeliefert wird.
Ja, kaum geht's ums Essen. Schon ist Paula da. Oder?
Genau. Und wo war ich stehen geblieben? Ja, und das ist jetzt so ein bisschen der Plan, dass ich gesagt habe, okay, ich gönne mir an dem Abend vorher wahrscheinlich eher so gekochte Kartoffeln oder irgendwas.
Ja.
Also so in die Richtung. Also Pizza wollte ich mir aufheben für danach. So.
Ja, das ist
also okay. Um deine Frage zu beantworten, ich nehme 4 Kugeln mit.
Ja, 4 Kugeln mit, prima. 2 Fragen stellen sich. Stimmt es, dass du jede Woche jetzt einen Wettkampf machst?
Wie kommst du darauf? Warum die Frage?
Ja, weil es dann samstags immer Kohlenhydrate gibt.
Ja, nee.
Und sonntags Pizza.
Ja, ich habe mir ja vorgenommen, also bis zum Syltlauf wirklich, wirklich konsequent zu sein und danach lasse ich es ein bisschen lockerer angehen und werde mir 1-2 Tage in der Woche auch mal was gönnen, wie Nudeln oder auch mal eine Pizza. Und dann aber wieder total in diese ketogene Phase zurückkehren, weil mir tut das total gut und gefällt mir gut.
Nee, also im Endeffekt sagst du ja, du beherrschst es dann. Also
ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Ja, das stimmt.
Ja. Prima. Und das andere, was du gesagt hast wegen Orakel. Also man sagt da auch einfach Carboloading dazu.
Ja, genau. Also im Grunde genommen ist es das. Ja. Also für meine Phase ist es halt immer schwierig gewesen. Ich konnte das immer nicht unterkriegen, weil ich dachte so, okay, du hast keine Kohlenhydrate. Wie machst du das mit dem Carboloading? Findet ja irgendwie nicht statt. Dann hat das Orakel mir Gott sei Dank gesagt, hey, wenn du das machst, ist das total in Ordnung. Das machen viele, die sich so ernähren wie du. Und das ist auch total in Ordnung, wenn du das vielleicht nicht in dem Sinne machst, wie ich gehe zur Nudelparty und hau mir da 3 Teller rein, weil das wird mein Körper dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht so lustig finden, wenn ich Wochen oder Monate lang davor gar keine Kohlenhydrate zu mir genommen habe. Aber so ein bisschen den Tank aufzufüllen, das schadet auf jeden Fall nicht. Also insgeheim ist es ja auch ein Vorbereitungslauf. Ist ja so. Also ich schiele ja so ein bisschen Richtung Marathon, ich weiß nur noch nicht welche.
Naja, wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt.
Genau.
Und das heißt, 80 Kilometer und wir werden ja auch zusammen 300 Kilometer fahren,
genau, das
30.
Ist,
Mai.
Genau, das ist die Aufgabe, die danach kommt. Jetzt ist im Fokus erstmal die langen Läufe gewesen und danach ist der Fokus auch wettertechnisch. Natürlich, dass ich mich darauf ein bisschen mehr vorbereite, dass ich nicht nach 150 Kilometern aus dem Sattel falle.
Nee, da werden wir auch.
Also, das wird die längste Strecke, habe ich noch nicht gemacht. Meine längste war irgendwas bei 210, glaube ich. Das war auch mit Michi beim Radmarathon.
Ja, cool. Mhm.
Ja, aber freust du dich drauf? Ja, sehr.
Okay. Und hat gerade so einen Punkt, wo du gesagt hast, 210 Kilometer. Du, ich schaue jetzt einfach mal einen raus. Meine längste war 560, stand so auch auf Strava.
Also bei Strava 560, wann war das genau? Wie ist das zustande gekommen?
Weiß nicht, ich finde es nimmer.
Also ja, eine interessante News, die ich dann nach unserer Sendung, weil wir das Thema Strava hatten, weil du dich ja wieder angemeldet hast, musste ich dann so ein bisschen schmunzeln, dass ich gelesen habe, dass irgendwie, glaube ich, 2,5 oder 2,3 Millionen falsche deklarierte Fahrten auf Strava jetzt wieder erstmal gelöscht werden. Was ich ja total gut finde, weil mir, als ich noch bei Strava war, so ein, zwei Vögel in der Tagesbestenliste aufgetaucht sind, die das niemals gefahren sein können und die mir dann, wenn ich sie getroffen habe, weil das waren ja auch noch Leute, die ich kenne, wo ich dann auch wusste, das kann gar nicht sein, dass der so viel schneller fährt als ich, die mir dann gesteckt haben, dass sie das mit dem Elektrofahrrad oder sowas gefahren sind. Und das fand ich ja auch so, dass die so, das macht dann ja gar keinen Spaß mehr. Und jetzt kam das auf, dass ich gelesen habe, dass Strava tatsächlich mal diese unsportlichen Beiträge endlich mal löscht. Und das finde ich ehrlich gesagt mal gut. Ja. Und das Gleiche soll es sogar geben beim Laufen. Kannst du dir das vorstellen? Also ich würde nie auf die Idee kommen, mit der Mofa zu fahren und das bei Strava als Radfahrt zu deklarieren. Ich verstehe nicht, was in den Köpfen los ist mit den Leuten. Also keine Ahnung. Kannst du das nachvollziehen?
Henning! Nein, nachvollziehen kann ich es nicht. Also es gibt so Punkte, wo ich sage... Also, wenn man heute über Insta oder Social Media Plattformen allgemein, und da ist ja auch viel Narzissmus.
Ja, klar.
Und das würde ich da jetzt so mal ganz, ohne jetzt ein Fass aufzumachen, das würde ich da einordnen. Wobei, wenn jemand praktisch so eine Falschaussage öffentlich macht, und dann ist es ja so, er lebt ja nicht im Off. Das hat ja dein Beispiel gerade gezeigt, weil dann kommst du und sprichst ihn an oder du weißt es ja auch. Also deswegen sage ich, macht man da einen Witz? Ist man narzisstisch? Ist man blöd? Ich meine, es gibt bei allen Menschen, das gilt für dich, das gilt für mich, unterschiedliche Beweggründe. Also, und die sind halt vielfältig. Aber
in dem Beispiel war es, glaube ich, dass er sich gar nichts dabei gedacht hat. Das war für ihn total normal. Dass das so ist. Ja, also ich habe auch gesagt, okay, sei es drum, wenn es dir Spaß macht. Also, aber es geht ja halt darum, wenn du weißt, dass du eine gewisse Strecke oder irgendeinen Abschnitt x-tausendmal versuchst, irgendwie mal den Tagesbesten zu erklimmen und es dir einfach nicht möglich ist, weil das einfach unfair vorne vor den Plätzen vor dir geht. Also das ist aber, also deswegen fand ich es gut, dass ich es gelesen habe, das wollte ich dir nur mitteilen, weil in dem Zusammenhang, weil wir darüber gerade gesprochen haben, dass du dich da wieder angemeldet hast.
Nee. Ja, und das Schöne war ja, und es ist ja oft so, wenn du mit irgendeinem Thema zu tun hast oder über irgendwas sprichst, so war es ja bei dir, dann hast du diese sogenannten falsch deklarierten Fahrten, diese News bekommen. Ich krieg ja immer regelmäßig so ein Newsletter von Datasport. Und da kam natürlich zwei Tage später auch was, so nach dem Prinzip, ist Strava der größte Motivator oder der größte Leistungsfresser zugleich, ja? Und das fand ich also einen sehr, sehr guten Bericht, weil im Endeffekt sagen ja viele, hey, das eine wird, da wird man zum Schaulaufen. Mhm. Also was ist denn jetzt gerade wichtiger? Ist es jetzt mein Training das Wichtige? Oder ist es das Wichtige, was möchte ich den anderen mitteilen, was ich gemacht habe? Und nutze ich dazu ein E-Bike oder ein Mofa? Ja? So, und wenn man jetzt einfach mal, und das hat ja auch Anine im letzten Podcast angesprochen, auch zu dem Thema Vergleich. Ja? Mhm. Man vergleicht sich ja oft. Mhm. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel auf Strava vergleichst, du kennst da jemanden, sagst, ach, guck mal, was der gemacht hat, ich vergleiche mal dem seine Zahlen mit meinen. Mhm. So, was machst du nicht? Du berücksichtigst nicht, in welcher Phase der das macht, was der gerade auf der Agenda hat, was der gestern oder vorgestern gemacht haben. Mhm. Du sagst einfach, jo, der ist besser oder der ist schlechter wie ich. Ja, so, also deswegen, das kann alles.
Sinnlos, willst du damit sagen? Es ist sinnlos, das zu vergleichen.
So irreführend, Vergleich, ich sag's mal so, Vergleich ohne Kontext. Ja. Da ist nichts dahinter, da gibt's kein übergeordnetes Trainingsziel, was man vergleichen kann. Und im Endeffekt kommt ja immer Folgendes raus: oh, will ich auch, mache ich auch. Und dann machst du irgendwie zu viel, dann machst du irgendwie Überbelastung. Und das hört, das. Ja, im Endeffekt schadest du dir eigentlich nur selber.
Ja, genau. Also so sehe ich genauso. Also dieser Vergleich, der bringt eigentlich im Grunde gar nichts. Es sei denn vielleicht einen kurzen Impuls, dass du einfach das Gefühl hast, dass du heute zumindest auf Augenhöhe bist mit allen anderen, die auch etwas getan haben oder sowas. Aber ansonsten.
Ja. Also ich finde es gut, wenn man mit Freunden sich austauscht. Also
ja,
man kann
klar.
Ja das bewusst auch.
Das Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon, ja.
Genau. Ja. Reduziert nutzen. Und ich finde da, es gibt einen schönen Begriff, ist jetzt vielleicht falsch, aber du kannst ja Strava, und das wollte ich ja versuchen, auch so zu formulieren, bewusst nutzen.
Ja, genau.
Mhm. Du kannst
so wie die Uhr, die du nicht trägst, genau.
Ja, genau.
Und ja, zwar, sehr gut.
Du kannst es als Tag.
Also, Henning, liebe Zuhörer, Henning hält gerade provokant sein Armgelenk in die Kamera, um zu zeigen, dass er die Uhr nicht um hat. Was natürlich löblich ist. Einerseits wird er nahtlos Bräune haben dieses Jahr.
Und es wird bald beginnen.
Ja, genau. Ja, wir kommen da gleich noch zu.
Nee, du kannst Strava als Tagebuch benutzen. Also wie so eine kleine Doku oder so. Hast du dich versaut wieder?
Hör auf zu petzen.
Ich habe mir gerade eine nasse Hose
über die Oberschenkel geschmissen. Scheiße. Voll verbrannt.
Liebe Community.
Die Laufbeine sind jetzt heiß.
Dieser Weder, der lenkt mich so ab. Ich fange jetzt nochmal von ganz von vorne an. Achtung.
Ich wollte mir einfach
Episode
gerade Tee
206. Ja. Nein. Also, man kann Strava benutzt als Tagebuch nutzen, aber nicht als Jury. Und das fand ich einen sehr tollen Satz.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein guter Satz. Das stimmt. Der gefällt mir. Wie es den einen oder anderen gelingt, es bleibt auf der Strecke, schätze ich, aber okay. Das muss ja jeder selber wissen.
Strava als Tagebuch, nicht als Jury. Wäre ein guter Folgentitel.
Ja. Aber da wäre mir Strava in unserem Titel zu präsent, ehrlich gesagt.
Nein, das wollen wir gar nicht. Das machen wir nicht.
Ja, erzähl doch mal. Also, wenn wir darüber sprechen, auf gepackten Koffern.
Ja.
Das bedeutet ja, du bist jetzt unmittelbar davor. Wann geht der Flug nach Zypern?
Also ich fliege am Sonntag.
Stimmt. Stimmt, das hatten wir ja das Thema, dass du, wenn du unterwegs bist, ich starte und so weiter. Stimmt ja.
Genau. Mhm. Also wenn ich lande, hast du wahrscheinlich gerade die zweite Kugel genommen. Ja, genau. So, ich glaube, so haben wir auch besprochen. Ja. So haben wir es besprochen.
Ja, ja.
Na, ich werde, da gibt es ja auch eine Zeitverschiebung dorthin von einer Stunde.
Mhm.
Das heißt, ich werde planmäßig 10.30 Uhr irgendwie landen am Sonntag.
Mhm.
Das ist dann der 15. Und ich fliege, glaube ich, am 27. wieder zurück.
Okay.
27. Okay. März.
Ja, cool. Freust du dich schon?
Ich freue mich sehr, nachdem ich gestern auch es geschafft habe, zu sagen, okay, wo ist meine Kofferliste? Jetzt pack doch einfach mal rein.
Mhm.
Und dann habe ich da mal gepackt und habe ich gemerkt, oh, das wird ja wohl nichts mit einem Koffer.
Mhm.
Und das heißt, ich habe jetzt einen Handgepäckkoffer, so einen Trolley mit 9 Kilo und das andere ist jetzt momentan 16,5. Da fehlen aber noch ein paar Sachen. Und jetzt geht's.
Okay. Also da, wo du hinfliegst, ist schon warm, ne?
Also der Wettervorcast sagt, im Schnitt 20, 22 Grad, ganzen
okay.
Zwei Wochen, mehr oder weniger.
Okay, jetzt erzähl mir mal, was ist denn da alles in deinem Koffer drin, sag mal? Also Fahrrad nimmst du ja nicht mit, ne?
Ist kein Fahrrad. Nein.
Ja, sonst hätte ich also zumindest schon mal 7 Kilo erklärt, oder wie?
Ja. Naja, ich hab einen Helm dabei, ich hab Radschuhe dabei, ich hab 5 Radhosen dabei.
Nee, andersrum gefragt. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, oh, verdammt, ich buche noch mal Gepäck nach? Weil du gemerkt hast,
ich habe gedacht, na, geh einfach auf die sichere Seite, bring Diana was von Zypern mit. Also ich bin ja im griechischen Teil von Zypern und Diana ist ja Griechenland-Fan. Also muss ich da ein paar so altertümliche Sachen mitbringen. Also brauche ich ja eh Platz. Und das war jetzt eigentliche Grund.
Okay.
Nein. Der eigentliche Grund war, ich nehme 4 Kilo Endurance Performance-Zeug mit.
Ja, die kommen ja sowieso nicht wieder zurück. Also hast du Platz für Dianas Geschenk. Das ist schon schlau.
Ja, und so habe ich jetzt, weißt du, diese beiden Sachen gut kombinieren können.
Okay, das ist gut gelungen, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja. Mhm. Ja, nee, also ich habe dann, gibt zwar im Camp vor Ort was, das ist aber was anderes und ich bleibe dann einfach bei dem dabei, was ich gewohnt bin, was mir ja gut tut.
Ja, okay, keine Experimente.
Keine Experimente,
naja, genau. Beim Buffet wird es dann, das wollten wir ja sowieso auch nochmal ein Thema nehmen, wie man sich so verhält am Buffet bei so einem Trainingslager. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen und Herangehensweisen. Manche sind ja der Meinung, also, wenn sie viel trainieren, viel hilft viel, auch beim Buffet.
Ja, das kann man machen, aber das ist ja nicht unbedingt das richtige Vorgehen. Und vielleicht an der Stelle passt jetzt gerade sehr gut. Danke für die Steilvorlage. Und zwar, wir werden auch in circa Anfang April, werden wir euch, liebe Zuhörer, eine Episode widmen, die heißt Live aus dem Trainingscamp. Das heißt im Endeffekt, wir werden mit aus der Perspektive von 3 Trainern beziehungsweise 2 Camp-Veranstaltern über Trainingslager sprechen. Und zwar nach dem Motto, was macht man die Woche zuvor? Was kann man im Trainingslager alles machen? Was passiert dort? Was sollte nicht passieren? Da gehört vielleicht auch dieses Thema Verhaltensregeln am Buffet dazu.
Okay.
Und was im Besonderen auch wichtig ist, und was mache ich denn zum Beispiel die Woche danach im Trainingslager?
Okay, dann wollen wir diese Katze mal jetzt noch gar nicht anfassen, sondern dann warten wir damit mit bis zur Episode, bis ihr das sozusagen thematisiert. Das
nein, also auf die eine, ich wollte ja nur sagen, hey, da kommt noch sehr ausführlicher auch in Summe betrachten. Naja, im Endeffekt ist es so, also so würde ich es jetzt gerade machen, ich liebe ja sehr stark so auch mal Leckereien und Desserts. Ich werde auf diese bewusst verzichten oder einmal die Woche mir eins gönnen. Ich werde Kohlenhydrate zu mir nehmen, ja, aber anders da wie sonst. Also ich würde eher jetzt auf Produkte gehen, die halt frisch verarbeitet sind und Nudeln weglassen. Also wenn es geht, Kartoffel oder auch Vollkornreis.
Was lässt du jetzt weg?
Die Nudeln.
Okay. Und warum?
Ja, weil ich jetzt, nachdem ich halt so ein paar Sachen machen muss von der Ernährung, alles, was irgendwie als Nahrung produziert wurde, jetzt würde ich die Nudeln auch als Fertigprodukt einsortieren.
Aha, okay.
Die würde ich jetzt eher mal weglassen. Dann würde ich verstärkt, also man kann auch 3-mal ans Buffet gehen, sich Essen holen. Das sollte nur nicht beim ersten Gang 25 Pizzastücke drauf sein, beim zweiten Gang ein überfüllter Teller Spaghetti Bolognese und beim dritten Gang, jetzt habe ich das Eiweiß vergessen, dann nehme ich mal 5-mal Backfisch frittiert.
Oh mein Gott, das tut schon weh beim Zuhören.
dann wäre das jetzt falsch, sondern dass man dann halt einfach dafür sorgt, damit man ausgewogen an die Proteine denkt. Und das sage ich jetzt gar nicht, das muss jetzt pflanzlich oder tierisch sein. Aber auch da, dass man dann halt genügend Gemüse drauf hat und dann kann man natürlich auch dreimal laufen.
Okay, also das heißt, du hast schon eine richtige Strategie. Ich glaube, manche machen das einfach aus dem Bauch heraus oder in den Bauch herein, wie man es nehmen, wie man es
nimmt. Ich glaube, in den Bauch herein. In den Bauch herein. Das ist sehr gut formuliert. Ja, genau. Ja. Ernährung aus dem Bauch heraus. Ja, so machen wir das jetzt. Ernährung aus dem Bauch heraus.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Ja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning,
ja,
oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis. Keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Ich habe eine Frage und zwar, ich weiß gar nicht, war das jetzt für euch, für dich, für die Planung, für die Organisation, mit Organisatoren, war das jetzt Thema? Weltpolitisch gerade habe ich gerade erlebt, dass Mitarbeiter von mir in Dubai festsaßen auf Rückreisen von Urlauben und so weiter. Ist ja alles ein bisschen chaotisch gerade, muss man ja mal sagen. Spielt das jetzt gerade in den Köpfen eine Rolle? Ist das irgendwie thematisiert worden bei euch? Oder überfalle ich dich jetzt gerade damit? Aber es kam mir vorhin so
der Gedanke. Also ich habe das, meine Frau hat mir einmal gesagt, du weißt schon, dass da jetzt eine Drohne am 6. März oder wann eingeschlagen hat. Mhm. Und hat mir mein Nachbar gesagt, würdest du das hören, wenn es jetzt hier in Düsseldorf passiert? Also, nee, ich habe es nicht auf dem Schirm. Also, das ist, jetzt kann man halt sagen, wenn du heute auf die Landkarte schaust und du guckst dir Syrien an, dann ist Syrien an der östlichsten Grenze, circa 250 Kilometer entfernt von Libanon.
Alles gut, Henning, ich meinte das gar nicht. Ich meinte es nicht von der Entfernung, wie es passieren kann oder sonst irgendwas, sondern einfach so vom Bauchgefühl mit dem, was gerade passiert, gibt einem das ein etwas unsicheres Gefühl. Ich habe auch gerade jemanden, der heute auch losgeflogen ist nach Mallorca, um ins Trainingslager und so weiter.
Nein.
Und ich erlebe Nein. halt, dass es kein Thema ist. Und das wollte ich nur fragen, ob es bei euch Nein. irgendwie organisatorisch ein Thema war. Deswegen, das wollte ich nur
wissen. Ja, ich habe ja nur gesagt, da ist man halt nahe dran. Wenn du nach Mallorca fliegst, dann kommst du ja nicht in diese Richtung. Mhm. Das ist ja, glaube ich, nochmal der Unterschied. Deswegen verstehe ich deine Frage und dann könnte das plötzlich in der Situation relevanter sein, weil du näher an diesen Konfliktpunkt kommst.
Ja.
Aber nein.
Okay. Nein. Ja, also Vorfreude ist groß, die Reise kann beginnen. Der Koffer ist absolut mehr oder weniger gepackt, plus Zusatzgepäck, also sieht gut aus.
Das sieht gut aus.
Und vorgebräunt bist du auch ein bisschen von deinen Radfahrten in den letzten Tagen?
Oh, sehr, sehr, sehr reduziert.
Ja, sehr also, reduziert, da geht noch mehr,
sagst ich werde als, wie sage ich immer, ich habe meine Beine, die ich dann immer im Februar und im März als Spargel, ich wohne ja hier in der Spargelregion, bezeichne. Die sind noch nicht, die sind noch im ursprünglichen weißen Zustand. Ja, ja.
Oh mein Gott. Ja, also unterschiedlicher kann es nicht sein. In unserem Gepäck überlegen wir gerade doch Mäntel und so und dicke Klamotten, weil hier wird es jetzt gerade nach ein paar sonnigen Tagen deutlich wieder kälter. Und es ist auch für den Lauf am, ja, typisch eigentlich, muss man sagen, bis auf letztes Jahr, da war tatsächlich Sonne und angenehm, aber Wind, Regen und allem drum und dran und kalt angesagt. Deshalb, ja, wir sind mal gespannt. Also unterschiedlicher kann es nicht sein, die Kofferpack-Szenarien.
Klar.
Aber wir haben den Vorteil, wir fahren mit dem Auto, das heißt, der ein oder andere Mantel kann einfach reingestopft werden.
Absolut, absolut. Wie lange seid ihr auf der Insel?
10 Tage.
10 Tage. War ja. Schön.
Also, ja. Das.
Aber du kannst ja jetzt auch, also es ist ja jetzt on vogue, auch mal, hat ja gerade gestern Jonas Winnegard gezeigt, du kannst jetzt auch mal mit einer Überhose Paris-Nizza-Etappe 4 eine Bergankunft gewinnen. Hast du die Bilder gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, höre ich gerade zum ersten Mal, aber gucke ich mir nachher gerne nochmal an.
Also ich habe, die ganze Zeit habe ich gedacht, sag mal, der hat doch diese, also ich sag mal, das war eine Winterbib.
Ja.
Der hat doch die falsch rum an. Ich bin da einfach nicht klar gekommen. Ich habe gedacht, was hat denn der denn da? Was macht denn der denn da? Und der hat einfach keine, das war ja richtiges Mist- und Regenwetter gestern, ja, und dann auch kalt. Und er hatte dann zum Schluss keine Zeit mehr gehabt, die Hose auszuziehen.
Okay.
Also musst du dir mal anschauen. Ich habe dann auch schon gestern beim, ich gucke mir ja viele Radrennen an, nicht live, sondern ich habe Discovery Plus, ja, und dann gucke ich mir die relevanten Punkte, die Anstiege oder halt die Schlussanstiege an. Das ist Spannung pur.
Ja.
Und dann denke ich, ich bin nicht einig geworden. Ich habe gedacht, wie fährt denn der? Was hat denn der? Da musst du mal angucken.
Völlig perplex. Und das passiert, ne? Ja.
Ja, ja. Okay. Also deswegen, du kannst auch den Schüttellauf mit langen Hosen machen, wenn du unbedingt magst.
Also ich laufe den sowieso immer mit langen Hosen übrigens, aber okay.
Ja. Okay, ja. Stimmt, ja. Du gehst ja auch in den Norden.
Ja, ja, also es ist passt. Wirklich kalt dann. Also es gibt zwar den einen oder anderen, die da tatsächlich, aber die laufen dann auch andere Geschwindigkeiten. Mit so typischen Läufer-Shorts und so weiter und mit Singlet nennt man das, glaube ich.
Singlet,
Das bin ich nicht. Okay. Die haben ein Singlet an, kurze Hose und Handschuhe und eine Wollmütze. Also, die gibt's schon.
Naja.
Aber Kopf, die sind auch locker halt wahrscheinlich eine Stunde früher im Ziel. Also.
Apropos eine Stunde früher im Ziel. Mhm. Glaubst du, man ist eine Stunde früher im Ziel, wenn der Windschatten jetzt in Rot auch von 12 auf 20 Meter verlängert wird?
Das gilt ja nur für die Pro-Athleten. Das wollten wir nur einmal festgehalten haben, ne? Dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, die ich eigentlich total sinnvoll halte, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich würde mal jetzt einfach sagen, ein Sebastian Kienle, der hat ein Lächeln im Gesicht und reibt sich die Hände. Endlich, würde er sagen, wird auch Zeit, weil tatsächlich für die Profi-Triathleten dieses Jahr ja festgelegt wurde, dass die verdoppelt wurde, ist das so, ne? Glaube ich, von 12 auf 25 oder? Von
12 auf 20 Meter.
Okay, nicht ganz verdoppelt, ja, ja, aber das ist ein deutlicher Abstand. Das wird schon mal, glaube ich, ein bisschen was, da wird was passieren, denke ich. Ich würde es eigentlich auch gut finden für die Age-Gruppe, aber ich glaube, das ist einfach von der Menge der Starter nicht möglich.
Ja, du musst ja dafür eine, wie alles. Alles, was du als eine Vorgabe definierst, dann musst du ja auch ein Messsystem haben.
Klar, sonst logisch. Ja, ja.
Ist so. Und ich meine, der Race Ranger an sich ist ja dann im Endeffekt das, was es messen bzw. überprüfen kann. Hm. Weil, weißt du, wenn du zum Schluss dann sagst, Mensch, du bist 12 Meter gewohnt, jetzt hast du 19,50 Meter, dachtest aber, du hast 20 Meter Abstand, das kriegst du ja nicht hin. Also du musst ja dann einen Hinweis haben, ist vorne das Licht so, dass ich im oder außerhalb des Windschatten des Geforderten bin.
Ja.
Und dann kann man das machen, dann ist es, dann ist es auch absolut fair im Sinne des Sports und im Sinne der Leistung. Mhm. Weil trotz allem, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber würdest du trotz dieser 20 Meter Windschatten lieber vorne fahren oder hinten fahren?
ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich wieder irgendwie so mathematisch, physisch, keine Ahnung, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied.
Also ich würde lieber hinten fahren.
Weil du den Sog immer noch mitkriegst, glaube ich.
Nein,
nicht.
Nein, einfach nur vom Kopf her.
Ach so.
Unabhängig vom Windschatten und vom Sog.
Okay.
Einfach nur, ich muss, also ich sag's mal so, die einen sagen vielleicht, ich fahre lieber vorne, weil dann mache ich das Tempo, weil ich will auch das Tempo machen und ich habe ein gutes Tempo und dann muss der gucken, wie er
dranbleibt,
außerhalb vom Windschatten klarkommt.
Ja, genau.
Andere gibt es vielleicht, die sind eher der Typ, mir hilft es, wenn vorne jemand fährt, den ich sehe. Manchmal sagt man ja auch, es ist einfacher, jemanden hinterher zu fahren, wenn man jemanden sieht, wie den Abstand nach hinten zu halten. Weil du kriegst da nochmal eine Motivation, wenn du vorne jemanden siehst.
Ja, das stimmt.
So war die Frage gemeint.
Okay.
Wo fährst du lieber?
Ja, also dann würde ich, glaube ich, vorne fahren, weil ich es bestimme. Ne? Also ich habe es dann ja in der Hand, ihn dahin zu reizen. Und wenn er der Meinung ist, er kann mich überholen, dann ist es ja für mich kein Nachteil. Ne? Also er muss ja erstmal drankommen.
Ja.
Aber okay. Also. Warte mal kurz. Wenn du sagst, es ist ja mit diesem Abstandsbeleuchtungssystem, da kommt mir gerade ein Gedanke. Man müsste es eventuell anders lösen, damit man es auf die Age-Grouper übertragen kann. Bei den Age-Groupern, liebe Zuhörer, bleibt es bei den 12 Metern. Also nicht falsch verstehen, das gilt jetzt erstmal nur für die Pro-Triathleten. So,
ja.
Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, eigentlich, und das wünschen sich ja auch viele, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es bei den Age-Groupern auch eine Kontrollsystem geben sollte, weil wir dieses Thema ja jedes Mal bei Wettkämpfen haben. Und ich finde es total unfair, dass... Klar, die Kontrollen können nur stichpunktartig stattfinden. Man hat immer das Gefühl, komisch, ich habe die ganze Rennen keinen Wettkampfrichter gesehen. Also das ist ja immer so dieses, wo wir uns dazwischen bewegen. Und deswegen habe ich gerade so überlegt, während du das erzählt hast, dass natürlich dieses System, was bei den Pros eingesetzt wird, wahrscheinlich auch finanziell und organisatorisch eigentlich unmöglich ist, das auf einem Feld von 2500 Startern anzuwenden. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich stelle mir gerade immer die ganze Zeit vor, was wir alles bei dem Fußball messen können. Ne? Jeder einzelne Athlet wird irgendwie getrackt, weil er da irgendwie so einen Punkt auf dem Kopf hat und das verfolgt das System. Warum gibt es sowas, sage ich jetzt mal, mit Drohnensystemen oder sonst irgendwas, kann man das nicht einsetzen? Also ich glaube, dass wir da nicht lange noch warten müssen, dass sich das irgendwann auf die Age-Gruppe überträgt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also ich könnte mir, ich weiß jetzt zwar nicht genau wie, aber so ein, zwei Ideen hätte ich im Kopf und ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist.
Ja, also ich hätte jetzt auf dieses Thema Fußball, ist relativ einfach. Du weißt ja, dass es in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer gibt. Das heißt, da ist ein riesen Marktpunkt, da ist Geld ohne Ende, da ist Kommerz ohne Ende. Ob das dem Fußball in Summe gut tut, anderes Thema. Deswegen, Triathlon ist ja im Vergleich zum Fußball mehr als eine Randsportart, das muss man dann so sagen, auch wenn es schöner ist.
Ja,
Punkt.
Ja. So, ja.
Dass es schön gesagt, wieder richtig gerückt wird.
Ja,
ja. So, das andere ist, wie kann man sowas machen, also organisatorisch oder was auch immer. Ja, ist ja ganz simpel. Ich sag's mal so, ganz ins Unreine gesprochen. Man muss es ja nicht verkomplizieren. Punkt 1 ist, wir kriegen heute alle unseren Chip, unseren Transponder.
Ja, das stimmt.
In dem Moment kannst du auch einen Race Ranger Lite bekommen. Sag ich jetzt einfach.
Ja.
Beim Einchecken vom Fahrrad kommt das Ding da hinten dran. Jetzt geht's dann im Endeffekt nur darum, es ist eine wahrscheinlich eine Kostenfrage. Der Transponder hat vor 30 Jahren auch mehr gekostet wie heute, glaube ich.
Mhm.
So, vielleicht kostet der Race Ranger in Summe, den müssen ja wir als Athleten nicht direkt bezahlen. Das werden wir irgendwann indirekt über die teilweise heute schon, das kommt noch eine andere Aussage, viel zu hohen Stadtgebühren. Ja. Und wenn das Ding heute 800 kostet, der Ironman, und dann morgen 850, dann sage ich dir Folgendes, dann interessiert es auch keinen mehr.
Ja, und da geht die Entwicklung leider hin. Also wir hatten das Thema auch gerade wieder. Die Wettkämpfe sind ausverkauft, so schnell kann man gar nicht gucken. Also der Hype ist ungebrochen, eher im Gegenteil.
Ja.
Also wir sind auf dem Vormarsch. Ja. So viel zur Randgruppe, Sportart. Also der Hype ist ungebrochen, eher im Gegenteil. Also es geht richtig.
Ja, also mit Randsportgruppe meine ich natürlich in Summe der
im Vergleich, na klar,
logisch. Die ist sehr hoch,
ich
glaube auch sehr viel emotionaler. wenn du in der Blase drin bist, im Vergleich zur Fußballblase, mhm. weil die ganzen 80 Millionen Bundestrainer, die sind ja nicht in der Fußballblase drin, sonst würden sie ja wissen, um was es geht. Die sind ja außerhalb, deswegen reden sie so, wie sie reden. So, ich rede mich wieder über Kopf und Kragen.
Ja.
Aber das mag ich gerne.
Aber unsere Zuhörer sind ja eher bei uns, schätze ich.
Ja, also von der Seite kann kommen. Also Entwicklung geht voran.
Also wäre auf jeden Fall der richtige Trend, damit man dem auch irgendwie ein bisschen entgegenwirkt. Ne? Also,
ja.
Ja.
Weiß zwar nicht, wie man das dann in Strava abbilden kann, aber ich glaube, das ist nicht so das wichtige Thema.
Da sollen die sich mal Gedanken drüber machen.
Ja, genau. Aber du hast ja eben gerade gesagt, Entwicklung und so geht weiter. Mhm. Hast du das Starterfeld gesehen? Rot, ja. 2026.
Ja, also es ist ja in aller Munde. Ich muss sagen, also jedes Mal, wenn ich denke, wenn man das Starterfeld, das angekündigt wird, für Rot sieht, dann denkst du, oh krass, das ist also mehr geht ja gar nicht. Dann kommt wieder nochmal eine Ankündigung, wo du sagst, das sind ja jetzt schon wieder noch mehr. Und dieses Rennen zieht einfach jeden in den Bann, muss man einfach sagen. Also
ja,
krass.
Ich merke schon wieder hier, ich habe beide Arme voll mit Gänsehaut. Und also weil ich auch gedacht habe, auch die Ankündigung, wie sie das machen.
Ja.
Und plötzlich kommt es ganz plakativ.
Ja.
Und weißt du, was ich dann gedacht habe, wenn du dann die einzelnen Aussagen von, ich sag mal, wenn wir jetzt mal über Männer sprechen, Christian Blumenfeld, Sam Lädloff, Patrick Lange, Jonas Schomburg.
Krass.
Der Jonas sagt, naja, ich war letztes Jahr Zweiter. Wenn ich jetzt dorthin gehe, dann will ich gewinnen.
Ja.
So,
kommt der ja, ich glaube, von denen, die ja, also alle, die du gerade genannt hast, da geht keiner hin, um Zweiter zu werden.
Ja, dann sagt der Patrick, naja, ich will den Rekord verbessern und eigentlich will ich den Marathon mal endlich unter 2 Stunden 30.
Genau.
Sag ich, okay.
Meinst du, dass das für Patrick Lange das Letzte ist, oder?
Bitte?
Meinst du, dass das ein Abschied ist? Bei Patrick Lange? Könntest du dir das vorstellen? So ein paar, wenn man zwischen den Zeilen liest, hört man manchmal das heraus. Ich glaube, er macht es halt vom Ergebnis abhängig, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich meine, jetzt kann man ja über den Patrick ist es ja halt so, dass man sagt, okay, seine Erfolge waren ja Hawaii.
Mhm.
Dieses Jahr ist kein Hawaii. Dieses Jahr ist Hawaii, da wechseln immer. Henning, langsam.
Langsam?
Ich ziehe alles zurück. Ich wollte heute,
dieses Jahr sagen, ist sogar Hawaii wieder wie früher.
Ja, Hawaii ist ja wie früher. Ich glaube, dass es grundsätzlich, haben wir ja gemerkt, unterschiedliche Herangehensweise gibt. Der Sibi hat sein Abschiedsjahr angekündigt und war auf Abschiedstour. Andere sagen vielleicht, ich habe noch mal ein Ding rausgerissen, wie zum Beispiel jetzt, was du vielleicht dann auch sagst, Patrick in Rot und gewonnen und Weltjahresbestzeit und Marathon unter 2:30. Super Moment, um abzutreten.
Genau,
ja?
Also ja, wahrscheinlich ist so ein bisschen so diese, man schielen so ein bisschen auf den perfekten Moment.
Ja, und zwangs, und dann ist ja immer, ist ja immer so ein schmaler Grat. Jetzt wissen wir, Jan hat damals in Nizza halt noch einen raushauen wollen. Das hat nicht so funktioniert.
Ja.
Dann gibt es dann Stimmen, die sagen, okay, falscher Zeitpunkt, hat nicht geklappt oder so. Hey, ich meine, das ändert ja nichts an den Karrieren und an den Erfolgen, die diese ganzen Sportler erreicht haben. Aber natürlich ist es emotional was Tolles, wenn du aufhörst und dann, wenn du dann ganz oben aufhörst. Ja.
Ja.
So, und aber wenn ich jetzt nochmal weitermache.
Ich gebe dir aber recht, es ist ein sehr schmaler Grat, gerade wenn du das dann noch, also sozusagen dann deine Leistung noch krönen willst, musst du ja überall nochmal eine Schippe draufpacken. Die Leistungsdichte wird immer enger und siehe Starterfeld, es wird nicht leichter. Das heißt, Sieg oder Niederlage in Anführungsstrichen, also wenn es um Platz 1 geht zumindest, ist dicht beieinander.
Ja, und
für einen Zuschauer ist natürlich toll.
Ja, aber wobei, Achtung, da kommt jetzt noch was, da sage ich noch was. Und Sam sagt ja, naja, wenn ich dorthin gehe, dann werde ich meinen Titel verteidigen.
Ja, logisch. Logisch.
So, und ich weiß gar nicht, was da Christian Blumenfeld jetzt noch gesagt hat, aber bei dem weiß man ja eh, wenn der wohin geht, will er gewinnen.
Ja.
So, jetzt stelle ich mir das vor, kann ja nur einer gewinnen.
Ja, ja.
Das muss ja und komplett.
Ach so, ich kann gerade in deinen Kopf gucken. Du gehst einfach davon aus, wenn alle, die da sozusagen jetzt genannt sind, und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, da werden noch ein, zwei Namen bestimmt dazukommen. Da bin ich mir sicher, weil das ist also bei den Weißhöfers immer so, dass kurz vorher dann nochmal ein, zwei draufspringen. Ja. Und wenn du gehst jetzt, also ich kann es dir ansehen, dass du sagst, wenn die alle da am Limit rumzappeln, dann gibt's Platzer. Die kommen nicht alle ins Ziel, sagst du.
Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Also, du musst ja auch so ein bisschen dieses Thema Randdynamik. Wenn du, ich weiß, ich habe jetzt Leute vergessen wie Frederik Funk, Rico Bogen, auch aus einer deutschen Perspektive, aber die vier haben ja einen rausgehauen. Und wenn du die Ergebnisliste des letzten Jahres nimmst, dann können die das schon mal so behaupten.
Ja, ja, klar.
Also die anderen sind auch sehr, sehr gute Athleten. Aber ob sie da mitmachen können, so, jetzt nimmst du mal das Schwimmen, dann kannst du davon ausgehen, dass der Jonas und der Sam ziemlich vorne sind. Der Jonas vielleicht noch weiter wie der Sam.
Ja, ja, so würde Sinn machen, ja klar.
Patrick ist ja dann nicht ganz so weit vorne. Am Radfahren ist der Patrick von den Vieren, darf man das sagen, also der Viertstärkste, genau, ist der Viertstärkste von den Vieren.
Ja, wen siehst du auf dem Fahrrad am stärksten?
Ich glaube schon den Blumenfeld oder der Sam, aber der Jonas hat jetzt bisher, auch im letzten Jahr, er hat ja jede Radfahrt sowas von offensiv angegangen.
Ja.
Deswegen glaube ich fast, die drei würde ich fast so irgendwie ähnlich sehen.
Ich glaube, Jonas war letztes Jahr Zweiter. Oder Dritter? Ja. Zweiter, ne?
Zweiter,
ja. Also Zweiter. Dem ging, glaube ich, nachher beim Laufen so ein kleines bisschen die Luft aus, ne?
Ja.
Aber, okay. Ja, ich erinnere das, ja.
So.
Aber dem traue ich, dem traue ich das auch zu. Also dem traue ich das auch
wie
zu.
Wie groß die da vorne weggehen.
Was ist denn eigentlich mit, Magnus ist nicht gemeldet, ne, oder?
Also Stand heute.
Ja, genau. Also wenn der auch noch
mich gemeldet.
Das ist lustig. Also das sind, ich sag ja, da kommen bestimmt noch ein, zwei Namen so, wo du denkst, so alles klar. Wir mischen die Karten nochmal neu.
Ja.
Ja. Ja. Und bei den Frauen, bei den Frauen ist es ja auch so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Lucy Charles Barkley startet.
Nein. Also noch nicht gemeldet.
Okay.
Es ist im Endeffekt.
Aber Laura und Kat, die sind ja sowieso, das Vorzeige. Wie heißt das?
Die sind sehr, sehr leistungsstark und sehr vergleichbar. Und dann auf dem Laufen gab es ja schon schöne Battles,
ja, die genau, dann. Genau. Also da kann man sich schon drauf freuen, ehrlich
waren.
Gesagt. Ja, genau. Ja.
Also wird eine tolle Sache. Mhm. Und jetzt, Achtung, du hast vorhin gesagt Zuschauer. Also ich habe dann gedacht, Mensch, ey, muss mal da wieder hin. Ich war ja schon ewig nicht mehr dort. Und so weit habe ich es ja nicht. Also ich plane dann schon, an dem Wochenende vor Ort zu sein. Mhm. Und dann sagst du, also was Tolles für Zuschauer. Soll ich dir sagen, an was ich gedacht habe?
Aha.
Hatten wir nicht über Olympia gesprochen?
Ja.
Hatten wir nicht darüber gesprochen, wenn du die im Eiskanal runterflitzen siehst, merkst du ja auch keinen Unterschied.
Ja.
Das wird ja bei denen auch sein. Wenn du da am Streckenrand stehst, merkst du ja auch keinen Unterschied, ob die schnell oder langsam sind. Aber da hast du halt eine ganz andere Emotion, weil halt deine Heroes oder wie heißen eigentlich Heroes?
Ja.
Weiblich im Englischen.
Oh Gott.
Oder deine Heldin,
ja?
Vorbeirauschen. Da hast du halt irgendwie eine andere Emotion wahrscheinlich.
Ja, aber 100%ig. Ja, klar.
Im Rodelsport.
Ja. Und ich, also dieses Feld der Pro-Athleten, das wird ja immer größer. Ja. Das heißt, richtig Langeweile kommt an einem Streckenrand auch nicht auf. Also da passiert dann schon ein bisschen was, ne? Also besonders beim Lauf, bei der Laufstrecke. Da hast du dann ja Möglichkeiten, die alle auch intensiv zu erleben, glaube ich.
Ja, da muss man halt am richtigen Platz stehen.
Richtig,
das siehst
genau.
Du halt öfters oder genau. Mehrfach. Ja, wird sicher sehr, sehr, sehr interessant werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das Faszinierende, was du ja auch angesprochen hast, ist, Challenge Rot schafft es,
immer
jedes
wieder.
Jahr
immer wieder.
Die Spannung aufzubauen und dann einen rauszuhauen. Und dann denkt man wieder, nein, wo kommen die denn alle her?
Also das, und ich glaube, sie müssen gar nicht so viel dafür, also naja, nee, das ist falsch ausgedrückt, Entschuldigung. Dieser Mythos um Rot ist halt, klar ist es das Rennen, aber dieses gesamte Drumherum, das bewirkt halt etwas von Age-Grupper bis zu Pro-Athleten. Das ist halt einfach, bei den Pro-Athleten ist es auch mittlerweile, gehört es einfach zum Prestige dazu. Und also deswegen freut es mich auch für die Veranstaltung, dass es funktioniert.
Ja, also du hast vorhin gesagt, die müssen gar nicht da so viel dafür tun. Ich würde jetzt sagen, ja, die müssen nicht mehr dafür viel tun, weil die haben schon so unendlich viel in der Vergangenheit
dafür getan, dass sie
da so stehen jetzt, wo sie jetzt stehen.
Das kommt nicht von ungefähr. Das muss man auch anerkennen und auch wirklich Hut ab von der Leistung. Das ist einzigartig und das soll auch gar nicht abwertend geklungen haben, dass das irgendwie so klingt, als wenn das ja leicht war oder sonst irgendwas. Also das ist auf jeden Fall so. Ja, wirklich krass.
Und immer, wenn ich dort an der Autobahn vorbeifahre und dann steht da hier das große Schild auf der B9 von Nürnberg Richtung München,
Gänsehaut.
Triathlon Region Rot.
Gänsehaut.
Und weißt du, was ich immer denke? Ich denke dann immer an den Homestay.
Ja.
Und ich glaube, das macht auch verdammt viel aus, dass die ganzen Pros, und das ist ja auch was, wo man, glaube ich, gar nicht emotional, wie sagt man, richtig bewerten kann, was das wahrscheinlich auch ausmacht.
Ich glaube, deine Leitung ist gerade ein bisschen abgestürzt. Kann das sein? Ich konnte dich nicht hören.
Meine Leitung?
Ja. Du bist schon wieder so. Ich habe es dich nicht gehört. Vielleicht die Zuhörer.
Ja, weil ich war gerade wieder am Rumzappeln.
Also du wolltest sagen, mit Homestay, dass auch das wieder bezeichnen für unseren Triathlon-Sport, nicht nur, dass Age-Grupper und Pro-Triathleten am selben Startlinie stehen, am selben Tag, zur selben Uhrzeit und die gleiche Strecke hinter sich bringen müssen, sondern dass in Rot sogar auch nicht nur Bierzeltgarnituren die Wettkampfstrecke schmücken und gute Stimmung ist egal wo, von klein bis alt ist alles dabei und alle fiebern mit diesem Rennen mit und dieses Homestay-Ding ist halt auch noch mal on top, weil Hotelzimmer und sonst irgendwas da zu kriegen ist natürlich fast unmöglich, weil wenn da 500.000 Menschen auf einmal einfällt, dann ist das natürlich auch krass und es hat sich einfach mittlerweile als guten Ton, so würde ich es mal bezeichnen, dieses Homestay, wo die Pro-Triathleten, glaube ich, schon auch feste Freundschaften geknüpft haben, Familien haben, wo sie einfach, weil der Kühlschrank dann auch schon so gefüllt ist, wie sie es gewohnt sind und so weiter. Also das ist schon richtig mehr als freundschaftliche Beziehungen, die da entstehen und das ist natürlich toll. Wenn die Athleten einfach nach Hause kommen, sage ich einfach mal. Ja, und so heißt es ja auch, ne? Home of Triathletes.
Ja, von der Notlösung, fehlende Hotelkapazität zum Game Changer.
Richtig, genau. Also haben sich viele Dinge ins Gute zusammengefügt an diesem Ort. Ist halt so. Ne?
Ja.
Und es ist ein ungeheurer Willensstärke der Community, der Bevölkerung drumherum, die das einfach auch alle mit unterstützen und die Weißhöfers verstehen es halt auch, alle mitzunehmen und alle auch besonders dafür zu schätzen für das, was sie tun.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Geheimrezept. Anerkennung.
Ja, Wahnsinn. Vedat, ganz anderes Thema.
Oha.
Würdest du mal 135 Tage aufs Rad steigen?
Insgesamt im Jahr oder am Stück?
Was dir jetzt einfacher fällt zu beantworten.
Okay, also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich wieder auf irgendein Extremereignis, was ansteht. Also wenn es am Stück ist, nein. 135 Tage, das ist schon ganz schön lang. Abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, wie ich es logistisch hinkriegen soll. Aber wer macht das? Erzähl mal, was ist da los?
Nee, logistisch ist es ganz einfach.
Ja, wenn man beruflich Zeit hat.
Nur am Rad haben.
Ja, genau.
Und die Herausforderung ist eher, du darfst nicht Vedert heißen, sondern du musst Jonas Deichmann oder Josephine Rutkowski heißen.
Okay, also den einen kenne ich, sie kenne ich nicht. Sagt mir jetzt nichts, bin ich dann Banause, weiß ich nicht, aber ja. Bei Jonas Deichmann also fällt mir sofort.
Freundin.
Fällt mir sofort. Aha, okay.
Es ist die letztes Jahr diesen Jonas hat ja die 120 Tage Triathlon gemacht.
Ja, richtig, das erinnere ich.
Und sie hatte den Plan, 60 Tage hier bei uns auf der weltberühmten Rheindamm-Strecke zwischen Altlusheim und Ketsch, also in Speyer, Binsfeld, im See, schwimmen, laufen dort drüben, Radfahren auf der Rheindamm-Strecke, wo sie dann, ich weiß nicht nach wie vielen Tagen, aber aufgrund von Magenproblemen oder was, abbrechen musste.
Okay. Okay, die also, supporten sich gegenseitig sozusagen und jetzt gehen sie zusammen auf die Reise. Was machen sie genau?
Die umrunden Europa.
Okay.
Das
wie viele Kilometer sind das?
24.000 Kilometer.
Ah, das hätte ich nicht gedacht.
Nur, gell?
Wahnsinn. Nur.
und es sind 250.000 Höhenmeter.
Du machst Scherze.
Weil sie 27 Länder dann durchfahren oder vielleicht an der Grenze.
Oh, krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte keine Idee, aber diese Zahlen, die sind überwältigend. Ja, krass.
Ja, und im Endeffekt kannst du ja sagen, ja gut, alle, wie ist es, jeder Kilometer hat 10 Höhenmeter. Du musst es einfach in diese Relation bringen.
Ja, okay, ja, und die Challenge an sich ist, wirklich jeden Tag zu fahren.
Also die haben 135 Tage und die werden im Endeffekt alles dabei haben. Also im Endeffekt machen sie nichts anderes wie, machen eine Bikepacking-Tour.
Okay, durch Europa, ja. Um Europa rum, ja, okay. Wo starten sie? Weißt du das?
Keine Ahnung.
Okay.
Keine Ahnung.
Da informieren wir uns nochmal, aber wenn ich an Jonas Deichmann denke, dann scheint er ja erstens mit seiner Lebensgefährtin, sind sie ja auf dem Punkt, beide haben sich gefunden scheinbar oder beide sich gegenseitig infiziert und mir fällt dann sofort ein, ja langsam, aber sicher, gehen ihm glaube ich die Superlativen aus, die man noch machen kann, weil es wird jetzt langsam eng, weil man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was es dann noch geben soll, aber okay, krass, dass er das so...
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist vielleicht eine Restriktion dessen, was man tun kann, was das Thema Destination oder Umfang oder Länge oder ich sag mal, soll ich in Afrika fahren, soll ich in Russland fahren, das ist ja alles gemacht. Du kannst es ja nur in einer Art und Weise erschweren, weil du vielleicht dann nur noch auf dem Hinterrad fahren kannst oder so.
Naja. Er hat ja einen Weg gefunden, um seine Abenteuerlust sozusagen mit dem, was er tut, auch finanziell so hinzubekommen, dass es funktioniert, dass er sozusagen Hobby zum Beruf macht. Und dazu gehört wahrscheinlich, dass es halt auch irgendwas Besonderes sein muss, damit es auch verkaufbar bleibt, also wird. Also ist halt so. Das ist ja am Ende des Tages ist das ein Geschäft, was er macht, das er gut kombiniert hat mit einer Leidenschaft. So, und dafür absolut. Ist es natürlich cool. Das finde ich natürlich irgendwie schon ziemlich beeindruckend, dass er das über so viele Veranstaltungen, so viele Events, die er schon gemacht hat und die er hinter sich gebracht hat und erfolgreich hinter sich gebracht hat auch, dass er da immer was findet, was noch neu oben drauf kommt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Also ich habe mir ja mal gesagt, ich will einmal rund um Deutschland fahren. Das habe ich vor 3 Jahren mal gesagt. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ich habe es noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde, aber und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich war nämlich erschrocken, wie weit es ist rund um Deutschland. Wenn du die Grenze an Deutschland außen rum fährst, bist du 5000 Kilometer unterwegs.
Oh, wow. Krass. Wäre das mal was?
Grundsätzlich ja, du kannst mich hier auch verhaften. Ich habe den Schlüssel, ich kann mir die Handschellen wieder lösen. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt.
Ja, also. Ja, also, wie gesagt, ich hatte es mal im Kopf, aber ich glaube, es ist gedanklich, es ist durch.
Ja.
Glaube ich. Hm. Ja, ja. Ach ja.
Wir bleiben gespannt. Aber jetzt erstmal Trainingslager.
Ja.
Okay.
Und dann haben wir ja schon ein paar tolle Sachen vor uns. Aber hey, ich muss dich noch ein paar Sachen fragen, Vedat. Fällt mir ein.
Okay.
Du schließt jetzt hier noch nicht ab. Ich habe noch ein paar Fragen.
Okay,
an dich.
Okay. Ich habe ein bisschen Angst.
Nee. Einfach
du, so bist ja, du bist ja bekannt berüchtigt für deine Fragen aus dem Off.
Also jetzt mach mal, wenn ich jetzt die Fragen stelle, ich kann ja auch meine Sicht dann dazu geben, also brauchst du es jetzt auch nicht lange erklären, so ein bisschen
ja.
Bauchgefühl oder was auch immer. Vielleicht reden wir mal über die eine oder andere Frage oder vielleicht eher über deine Antwort oder über meine Antwort.
Okay, jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Okay.
Nee.
Schieß los.
Du, Vedat, du hast da jetzt auch schon ein paar Jahre Ausdauersport-Erfahrung und das eine oder andere im Triathlon, im Laufen hinter dir und weißt, dass du ja jetzt auch eher so ein bisschen mehr Blick aufs Laufen hast und so, und nicht mehr so das Triathlon. Nichtsdestotrotz, was würdest du deinem früheren Triathlon-Ich mit dem Wissen von heute raten?
Gute Frage. Also erstens würde ich ihm raten, dass viel nicht immer viel hilft. Dass Ernährung ganz viel ausmacht und dass Athletiktraining durchaus sinnvoll ist, wenn man es ganzheitlich beherrscht und auch wiederholt. Ich glaube, das fördert alles, wenn man es richtig gut macht und auch verinnerlicht hat, der Performance am Ende des Tages. Dann ist einiges leichter und wäre einiges leichter gewesen, sage ich einfach mal so.
Ja.
Ja. Ich habe viel durch Kraft gemacht und das war, glaube ich, nicht schlau.
Okay, also Technik schadet nicht.
Auf gar keinen Fall.
Also vielleicht
das eine oder andere Kilo weniger hilft auch. Also so.
Ja. Ich erinnere mich immer an zwei Situationen. Da muss ich heute noch immer wieder schmunzeln. Mhm. Und das ist, wo ich dann immer sage, wie unkontrolliert kann man das machen? Und ich glaube, es sind immer noch viele unterwegs. Ich hatte ja so einen Plan und habe ich nach 3 Jahren meine erste Langdistanz in Rot gemacht, die zweite dann in Kopenhagen Ironman. Mhm. Und jedes Mal bin ich angelaufen beim Laufen, wie wenn ich jetzt 10 Kilometer laufen werde. Und zwar genau mit der Pace.
Ja.
Und da schäme ich mich heute dafür, dass ich es immer so gemacht habe.
Ja.
Das habe ich erst geregelt bekommen, als mir ein Trainer gesagt hat, wie das zu funktionieren hat.
Mhm.
Und ich bin aber dennoch so dankbar um diese Erfahrung, weil dann kannst du die sehr gut weitergeben.
Ja.
Ich bin jedes Mal gestorben bei Kilometer 10 oder 12, weil halt da plötzlich noch keine Ziellinie war.
Ja.
Und dann musste ich halt langsamer machen und dieses langsamer hatte immer zur Folge, dass du auch eigentlich keine Schuhe gebraucht hast, laufen gebraucht, kannst du auch ohne
Schuhe. Langsamer, um schneller zu werden.
Das ist Wahnsinn. Also das war so immer mein größter.
Das war übrigens der erste Satz, den Michi mir beigebracht hat, als ich ihn kennengelernt habe, als er das auch gecheckt hat, dass ich eigentlich immer im gleichen Tempo unterwegs bin.
Ja.
Ja, aber ist ja schön, dass man das so reflektieren kann und auch irgendwie weiß, wo, wann, welche Klicks stattgefunden haben im Kopf, die einen dann nach vorne gebracht haben. Das ist eigentlich.
Ja.
Ja.
Sag nicht, du Wettkämpfe. Ich habe ja von einem Wettkampf gesprochen, also wo mein größter Fauxpas war oder was ich meinem Triathlon ich raten würde von früher. Erzähl mal. Dein emotionalster Wettkampfmoment.
Emotionalster Moment im Scheitern oder In glückselig sein.
Ich habe nur gesagt, nee, egal wo. Also es ist ja beides emotional.
Mein emotionalster Moment war 2017, mein erster Ironman-Finish, weil in der Nacht davor ja Zuhörer, die alle unsere Episoden kennen, kennen die Geschichte, aber mein Schwiegervater ist in der Nacht davor gestorben. Es war sehr emotional und als ich dann auch spätestens an der Laufstrecke meine Frau auch wieder gesehen habe, die sozusagen ein paar Stunden vorher ihren Vater verloren hat, das war alles sehr intensiv, der gesamte Tag. Und der dann zwischendurch auf der Laufstrecke, wo ein paar Mal so ein bisschen der Punkt war, oh nee, ist mir alles zu viel, kann nicht mehr. Das erlebt ja jeder, der eine Langdistanz macht. Aber umso schöner war es dann, große Dankbarkeit und völlige Erschöpfung bei meinem ersten Finish. Und der zweite emotional größte Moment war, glaube ich, wenn ich mich rechne, 2019 nicht, 2023 rot, wo ich eigentlich vom Fahrrad gestiegen bin und da schon geplatzt bin. Also das war für mich mental ein Riesenakt, diesen Marathon hinterher mich zu bringen. Ich bin ehrlich, wenn mein Sohn da an dem Tag nicht auch angereist wäre und mit dem Rad immer neben der Radstrecke mich versucht hat, irgendwie, er wusste auch nicht mehr wie, mich ins Ziel zu katapultieren, weil ich bin wirklich zum größten Teil gegangen, weil ich konnte nicht mehr, ist nichts mehr drin geblieben und ich war dann auch kopfmäßig wirklich durch. Aber, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch das Thema, ich habe es dann ins Ziel gebracht und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich aus dieser Niederlage etwas Gutes ziehen konnte. Und das war dann auch wieder doch nicht ganz so schlecht, ehrlich gesagt, für das, was, für den Kopf. Ne? Aber man braucht ein bisschen Moment und vielleicht auch ein bisschen Abstand, um drauf zu schauen. Und wie war das bei dir?
Also das, was du ja sagst, ist, Lektionen helfen.
Ja, genau. Würde ich echt mal sagen. Das gilt nicht nur für den Sport, ist auch im Leben so. Ne?
Ja, klar.
Die Dinge, die dich hindern oder die dich blockieren, die haben auch irgendwo irgendwas Gutes, auch wenn man es nicht gleich als erstes wahrhaben will oder sieht.
Ja. Also ich finde es auch immer wieder interessant. Keine Kritik, bin denn falsch verstehen, weil du eben gesagt hast, ist am Leben auch so. Sport ist ja auch nur ein Teil vom Leben.
Ja.
So, das ist ja, das kann man ja nicht auseinander dividieren. Also du fragst.
Also Sport ist für mich eigentlich hauptsächlich ein Ventil, um das andere so ein bisschen besser zu kompensieren. Also es ist so.
Ja. Aber da habe ich vielleicht noch eine gute Frage an dich.
Okay.
Also du hast mich gefragt.
Emotionalste Moment, ja.
Emotion, also ich hatte einmal das sogenannte, hatte auch gerade in der letzten Episode DTU Plauderecke Anine mit den drei Frauen darüber gesprochen, wie feiert man, wenn man über die Ziellinie läuft.
Ja.
Manche feiern, manche
weinen.
Sind traurig, manche weinen, freuen sich nach innen, andere schreien es nach außen raus. Also die,
es gibt ja auch verschiedene Gründe, um das zu tun. Also es sind Krankheiten, verlorene Menschen. Es sind so viele Geschichten, die man schreiben kann.
Ja. Und ich weiß nur so, also mein positivster Moment war, ich habe genau, also außerhalb von meinen Ironman oder Langdistanzen habe ich nur genau einen Marathon gemacht.
Ehrlich?
Ich habe gedacht, gut, machst einfach einmal vorher. Ich habe meinen ersten gemacht, ich glaube mit 51 oder 52. Und ich habe gesagt, warum soll man eigentlich so lange laufen? Macht doch keinen Sinn.
Okay.
So. Und
hätte ich nicht gedacht.
Und da,
bitte? Hätte ich nicht gedacht.
Und da habe ich im Ziel, habe ich geflennt.
Ja, das habe ich bei meinem ersten Marathon auch. Das ist witzig, ja.
So. Und ich kürze es jetzt einfach ab. Und da habe ich in Rot und in Kopenhagen bei den Langdistanzen, da habe ich natürlich dann im Ziel darauf gewartet, dass ich wieder emotional werde.
Ja.
Und es kam nichts. Es kam nichts.
Ja doch, ich habe das schon. Ich habe das schon immer. Also,
nein,
ja.
Gar nichts.
Ja. Krass.
Gar nichts.
Aber war das denn Enttäuschung bei der Langdistanz? Oder,
nein.
Oder hast du das beim Marathon noch mehr zu schätzen gewusst dann? Intensiv gefühlt.
Ja,
ne?
Es war halt ein.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, dein emotionalster Moment wäre, als du dir fast die Hände abgefroren hast beim Ötztaler und dir jemand Handschuhe geschenkt hat auf dem Gipfel.
Das war was Schönes, ja. Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Visier. Ja.
Wo dir fast die Hände abgefroren sind und du einfach alles getan hättest für ein paar Wollhandschuhe und dir das Glück nah war, sozusagen.
Ja, ja, stimmt. Aber also ich hatte Momente, es hat jetzt mit Wettkampf nichts zu tun, aber ich gebe dir mal so eine Aussage. Ich fahre ja als auch mal gern dann irgendwo Rad, mal da im Schwarzwald und da, und weil ich kann nicht immer, ich habe hier schon Auswahl genug, aber ich möchte trotzdem immer mal wieder was anderes und was Neues sehen. Es gibt Momente, da schrei ich vor Glück auf dem Rad in den Wald hinein, richtig laut.
Kann ich mir bildlich vorstellen, super.
Ja, ja. Ach, ist das geil hier, super. Ja. Weißt du, so richtig dankbar, so kann man machen. Ja. Schön, finde ich das, cool.
Ja. So soll geil. Sport sein eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Dass es uns was gibt und dass man es dann auch genießt.
Ne? Ja, und da kommt jetzt so diese Frage, die ich vorhin schon so ein bisschen im Kopf hatte. Sag,
wir überziehen hier nur, dass du es weißt, ja? Also.
Okay, also Achtung, wir nehmen auf, es ist Donnerstagmorgen. Ich bin freiberuflich unterwegs, also
ich
habe
noch viel auf dem Zettel, darum geht es aber gar nicht. Wir sind bei 1:10, liebe Zuhörer. Okay. Ihr habt gut durchgehalten.
Ich hab noch drei Fragen.
Oha.
Oder Aussagen. Was hältst du von dieser Aussage? Mal dein Bild dazu. Das passt vielleicht auch zu dem, was du eben zu mir gesagt hast gerade. Triathlon darf anstrengend sein, aber nicht dauerhaft keinen Spaß machen.
100%.
100%?
100%. Ich finde, ehrlich gesagt, Triathlon sollte Spaß machen, wäre noch besser. Ne?
Also, muss
Spaß machen, ist noch besser.
Ja, ja, genau.
Und das Hintere war, was? Schmerzen oder was war
das? Nee. Triathlon darf anstrengend sein, aber muss Spaß machen.
Genau.
Das ist die Aussage, oder?
Genau. Ja. Also,
okay. Stimmst du 100% zu?
Ja.
Super.
Muss Spaß machen. Ohne Spaß kein Erfolg.
Ja. Das sind jetzt eigentlich schnelle Fragen.
Ah.
Was hältst du von der Aussage, nicht jede Pause ist ein Rückschritt?
Das ist total sinnvoll, weil ich glaube, also ich stelle jedenfalls fest, dass wenn ich nach intensiven Einheiten oder intensiven Trainingsausfahrten oder sowas mir länger Pause gönne, als es entweder meine Uhr sagt oder sonst irgendwas, ich einfach auf mein Körpergefühl höre, dass ich dann wieder stärker bin hinterher. Also wenn ich mich zwinge, sage ich mal, nach einem Tag wieder irgendwas zu tun, merke ich es, dass mein Körper dagegen angeht und dass ich auch mental nicht stark genug bin. Aber wenn ich etwas mehr Ruhe zulasse, tut es mir gut. Ist das die Antwort auf die Frage?
Ja, das ist deine Sichtweise.
Was würdest du denn darauf antworten, auf diese Frage?
Ist die richtige. Ich würde sagen, absolut. Also es gibt Pausen, wo du vielleicht richtig krank bist, wo du vielleicht 2-3 Wochen flach bist.
Gezwungene Pausen, ja.
Gezwungene Pause. Dann sind wir ja als Sportler immer damit beschäftigt, sagen, okay, vielleicht geht es morgen schon. Ah nee, wenn es morgen nicht geht,
ungeduldig dann halt übermorgen. Sind wir,
also,
genau.
Ungeduldig ist das bessere Wort. Da könnte man manchmal einfach davon lassen, weil das regelt dann der Körper schon, dann kriegt er die Pause und dann dauert es ein bisschen und dann sind wir ja wieder da. Mhm. Manchmal sind dann genau solche Pausen, ob die jetzt so aufdoktriert wurden durch Krankheiten, Verletzungen oder ich meine, es gibt ja auch mal Leute, die müssen dann irgendwie beruflich 2 Wochen wohin.
Ja, Lebensumstände, die einfach nicht zulassen, dass du trainieren kannst, wie du auf dem Plan hast. Das ist einfach so. Das Leben ist halt, das kannst du nicht planen.
Nein, und was ich damit sagen will, dann gibt es vielleicht Momente, wenn du eh schon gerade so am Rande des Übertrainings stehst, dann kommt so eine Situation und hilft dir, den Körper zu regenerieren.
Ja.
ohne dass du es willst. Ja. Und du wirst, also gab ja.
Das ist schon ein Phänomen, der Körper, ne? Wie er so funktioniert.
Ja, ja, ja. Der hilft ja, Achtung, was ich jetzt sage, der hilft ja eigentlich gar nicht dir. Der hilft ja sich selbst.
Ja, ja, logisch.
Selbstheilung.
Ein Glück ist das so.
Nee, also von der Seite absolut. Mhm. Pause ist immer sinnvoll.
Ja.
Und bevor wir jetzt in Pause gehen, letzte Frage. Peter, ganz ehrlich, ja. Letzte Frage.
Okay.
Es ist ja, Triathlon ist ja auch Materialschlacht. Wird ja immer größer und wilder und was auch immer. Mhm. Wenn du jetzt so mal deine Zeit, die letzten 5 bis 10 Jahre zurückschaust, welches Material hast du dir irgendwann mal gekauft und hat gesagt und hast dann anschließend gesagt, ja, so ein Scheiß. Also du hast den Kauf bereut, sozusagen. Gab es da was?
Das gab es bestimmt, dass ich vielleicht Dinge gekauft habe, die mir irgendwie das Gefühl gegeben haben, dass es mir irgendwas nützen würde, aber ich glaube, in den Geschwindigkeiten und in den Dingen, die ich sozusagen auf die Strecke bringen kann, unnütz waren. Ich sag mal einfach.
Gut, dann erkläre ich mal, liebe Community, was er meint. Jetzt lacht er schon, ich weiß genau, was er.
Ja, ich weiß schon,
du weißt genau, was ich jetzt sage,
sag mal,
oder?
Sag mal.
Er hat mal von mir ein Scheibenrad gekauft.
Ja, das hängt an der Wand.
Siehst du?
Ja.
Nee, die Momente gibt's, oder?
Ja, aber also ich würde es heute wieder machen. Ich habe auch letztes Jahr eine Schwimmbrille gekauft, wo drinnen irgendwie die Geschwindigkeiten und sowas drin.
Cool.
Ja, die habe ich. Henning, die ist noch original eingepackt. Ich habe sie noch nicht einmal getestet. Ich wollte sie unbedingt haben. Schöne Grüße an Joscha an dieser Stelle. Was?
Ja, aber das passt doch sehr gut zu dieser, damit du diese Frage, die ich dir gestellt habe, für diese Brille nicht mit Ja beantworten kannst, hätte ich jetzt einen Vorschlag. Die kann man ja auch beim Laufen aufsetzen.
Du bist ja wohl.
Und du könntest doch im Syltlauf mit dieser Brille laufen und dann würdest du immer die Geschwindigkeit, du hast ja vorhin gesagt 5,30, die würdest du immer sehen.
Und ich will.
Bitte mach ein Bild und schick's.
Ich mach's vor dem Start.
Alles klar.
Ja, schön.
Könnte Idee, ja sein.
Idee. Ja, aber
dass der Regen,
erzähl erst mal kurz. Das ist dir doch bestimmt auch schon passiert, oder?
Ja, warte mal. Dass der Regen vielleicht von vorne kommt, dann wäre ja die Brille ein tolles Gadget.
Ja, also wenn es so abperlt. Ne? Also,
ja. Und wenn du dann noch eine Bademütze auf hättest, könntest du in Strava sogar das als Swim and Run titulieren.
Okay, jetzt wird es chaotisch, glaube ich, aber die Idee ist eigentlich nicht schlecht.
Schließt sich der Kreis langsam, weißt du?
Ja. Ja. Henning, ich merke schon, du bist im Redefluss heute.
Nee, ich muss schwimmen gehen.
Ah. Okay.
Ich gehe jetzt schwimmen. Okay.
Habe ich dich jetzt drauf gebracht oder was? Oder war das sowieso auf dem Plan?
Nein, okay. Mein Plan.
Okay.
Ich hatte heute Morgen eine Stunde Telefongespräch, dann jetzt Podcastaufnahme, dann gehe ich schwimmen. Mhm. Heute Abend gehe ich auf so einen Abschluss von einem Schwimmkurs, den ich organisiert habe. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum.
Ja.
Und dann lege ich noch circa 1,5 Kilo in den großen Koffer. Dann ist der bei, ihr habt ja zugehört, der war jetzt bei 16,5, dann ist der bei 18 Kilo. Ja. Und damit der Vedat jetzt kein Recht hat, nein, ich höre jetzt auf zu reden. Wir haben viel geredet, Vedat, hat Spaß gemacht.
Ja, kann ich so bestätigen. Danke, Henning, für diese schöne, schnell vergangene Stunde, etwas mehr als eine Stunde, Stunde 15.
Ja.
Ich würde unsere Zuhörer eigentlich gerne schon mal mitnehmen. Die Episode 277 haben wir auch schon sozusagen im Kasten und ihr dürft euch freuen und gespannt sein, was diese Sendung mit der Challenge Rot, mit Desert Dash oder der Race Across America zu tun hat oder einer Speedbesteigung des Kilimandscharo. Damit geben wir euch sozusagen eine kleine Denksportaufgabe und ihr müsst euch nur gedulden bis zur Episode 277. Aber ihr dürft euch schon mal darauf freuen. Das ist eine illustre Runde gewesen mit unseren Gästen und deshalb dafür schon mal ein kleiner Teaser. So.
Genau, und die kommt dann am 25. März.
Richtig.
Ja, und darauf hatten wir vorhin ja schon angesprochen.
Also wenn diese Sendung, die am 25. März ausgestrahlt wird, dann ist Henning immer noch zwei Tage im Trainingslager.
Dann kommt nämlich im 1. April in der Episode 278 das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Triathlon Camp. Was passiert denn da? Was sollte davor passieren und danach passieren? Und da werden wir auch darüber reden, warum das Buffet für alle nicht gereicht hat.
Schön. Auf diese Story bin ich schon sehr gespannt, ja. Also ein, zwei Fotos wären da auch hilfreich, ehrlich gesagt. Nur, dass du es schon mal im Hinterkopf hast, ja.
Von der Insel,
ja. Vom Buffet.
Ah, vom Buffet, ja. Kann man mal machen, kann man mal machen.
Also Henning, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Trainingslager. Komm gesund wieder, aber genieß erstmal die Zeit und ganz viel Freude damit. Und gute Erlebnisse, gute Freundschaften, gute Kontakte.
Ja, tu mein Bestes, dir viel Spaß, dir beim Laufen, dir und Peggy schönen Urlaub auf der Insel.
Danke.
Und wie gesagt, Bilder, Brille aufziehen.
Alles klar. Macht's gut.
Liebe Zuhörer, ciao, habt eine schöne Woche.
Bis dann, tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.